Gnade sei mit euch und Friede von dem, der war, der ist und der wiederkommt, Jesus Christus. Ich lese als Predigtext aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Ich lese nach einer modernen Übertragung. Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott erzählte. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinaus zu rudern. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land und verließen alles und gingen mit Jesus. Herr, tu du meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Liebe Geschwister, wie entsteht Glauben? Glauben hat zunächst etwas mit dem Hören auf Gottes Wort zu tun. Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Rom, der Glaube kommt allein aus dem Hören der Botschaft. Die Botschaft aber gibt Christus. Der Predigtext erzählt uns, dass Jesus in das Boot des Fischers Simon stieg und diesen bat, etwas vom Ufer wegzurudern, damit die vielen versammelten Menschen hören konnten, was er, Jesus, ihnen im Auftrag Gottes zu sagen hatte. Der Inhalt der Predigt ist hier an dieser Stelle nicht überliefert, aber im Allgemeinen hat Jesus seine Zuhörer aufgefordert, ihre Gesinnung gegenüber Gott zu ändern und sozusagen auf Gott ihr Vertrauen zu setzen, weil die Königsherrschaft Gottes bereits begonnen hat. Der Fischer Simon konnte also im Ergebnis Erfahrungen mit dem Glauben nur deshalb machen, weil Jesus geredet hat und Simon diese Worte gehört hat. Glauben konnte nur entstehen, weil Gott zuvor gehandelt hat. Glauben ist deshalb zuallererst Handeln Gottes, nicht Leistung eines Menschen. Ich erinnere mich an eine Situation im Jugendbibelkreis, den ich von 1983 auf 20 Jahre mitgeleitet habe. Da war ein fremder Pfarrer da und sprach irgendwie von Glauben und wann das so angefangen hätte. Und dann hat ein junger Mann mutig gesagt, ich habe mich an dem und dem Tag bekehrt, damit hat mein Glaube angefangen. Da sagte der Pfarrer, Sie irren sich, junger Mann. Der Glaube hat schon vorher begonnen. Vielleicht hatten Sie eine gläubige Großmutter, die für Sie gebetet hat. Vielleicht hat auf andere Weise jemand Ihnen den Glauben bezeugt. Der Glaube ist immer zuerst Handeln Gottes. Immer. Nie Leistung eines Menschen zuallererst. Das, was der Mensch tun kann, kommt auch noch. Also wir brauchen keine Angst haben, ich komme auch zu diesem Thema noch. Aber zuallererst ist es mir wichtig, das festzuhalten, dass Glauben ein Handeln Gottes ist, in allererster Richtung. Gott redet auch heute, hier im Gottesdienst, durch die Lieder, die wir gesungen haben, durch das Wort, was wir gelesen und gehört haben. Wir erleben Gemeinschaft. Wir erleben viele Dinge, die uns sozusagen Gott näher bringen, weil wir erfahren, dass Menschen unter uns sind, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben, davon erzählt haben. So habe ich zum Beispiel in einem Gottesdienst bei uns in der Kirche, in der Altstadtkirche in Monheim und auch in einer freien Gemeinde, die jetzt im Eckhaus tagt, erzählt, dass Gott mir beigestanden hat bei einer Operation, die gar nicht so einfach ist, wie sie klingt. Ich habe am 30. Mai, war nicht der Weltuntergang, sondern da war für mich ein neuer Anfang mit einer neuen Herzklappe, die nötig war, weil die alte belegt war. Und ich weiß, dass viele Menschen dafür gebetet haben. Und dann habe ich Gott an diesen Stellen gedankt dafür, dass er mich bewahrt hat, dass es gut gelaufen ist. Gut, die Ärzte sagen, 99,9% aller Eingriffe dieser Art gelingen. Ja, aber es kann ja auch dieser 0,1% sein, der bei einem eintritt. Also für mich war es ein Wunder der Technik, die heute die Medizin hat, dass sie von der Leiste aus durch die Ader in mein Herz reingehen und mir da eine neue Klappe positionieren. Man hat ja selten Gelegenheit, mal in sein eigenes Herz zu schauen. Ne? Also normalerweise gelingt einem das ja nicht. Und ich habe mich so verrenkt da, man ist ja bei vollem Bewusstsein. Dann hat der Arzt, der den Monitor bewegte, dann mir zuliebe den mal ein bisschen verschoben, dass ich mal sehen konnte, was da passiert. Und man erlebt das mit, man hat keine Schmerzen, man ist bei vollem Bewusstsein und sieht, dass da irgendein Gerät in das Herz reingeht und was Weißes da platziert und dann wird das, entfaltet sich das und dann ist das eine neue Herzklappe vom Rind oder Schwein, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich mich für diese lebende Art entschieden, denn sonst hätte man mir den Brustraum öffnen müssen und von außen und das war mir dann doch ein bisschen zu kompliziert. Aber ich sage, Gott redet heute noch. Gott redet auf verschiedene Weise. Zu mir hat er durch diese Operation besonders geredet. Und ich habe gesagt, Herr, wenn du mir jetzt praktisch eine neue Garantie für die nächsten beschwerdefreien Jahre schenkst, dann will ich auch für dich weiter den Dienst tun, den ich bisher habe tun dürfen. Und so, denke ich, darf man auch mit Gott sprechen. Man darf Gott sozusagen verhaften an der Stelle, dass er einem nicht nur einfach so was Neues schenkt, sondern dass es immer verbunden ist mit seinem Reich, dass das gefördert und gestärkt wird. Nicht häufig ist es so, dass das Reden Gottes nicht sofort freudige Reaktionen bei dem Angesprochenen auslöst. Da entstehen also Bedenken und Zweifel. Der Mensch sagt nicht immer einfach Ja zu Gottes Angebot. Glauben hat nämlich auch mit Bedenken und Zweifeln was zu tun. Und das finde ich sehr wichtig, dass man das auch immer wieder registriert. Jesu Aufforderung an Simon, am helllichten Tage nochmal auf das Meer rauszufahren und die Netze auszuwerfen, stellte eine Zumutung dar für den erfahrenen Fischer. Er konnte sich eigentlich nur blamieren gegenüber seinen Mitfischern, wenn ich das mal so sagen darf. Und der Petrus hat sicher gedacht, dieser Jesus von Nazareth, der da von mir verlangt, hat überhaupt keine Ahnung von Fischfang. Aber er hat seine Bedenken geäußert. Er hat gesagt, wir sind die ganze Nacht, so wie das Fischer normalerweise tun. Wir sind die ganze Nacht draußen gewesen und haben nichts gefangen. Und jetzt am helllichten Tage soll das anders sein. Der Blob ist ja sozusagen vorprogrammiert. Er äußert seine Bedenken und das lerne ich auch von diesem Petrus. Und das ist mir wichtig, dass wir Gott auch unsere Bedenken und Zweifel sagen dürfen. Der Thomas, der als einziger Jünger beim ersten Besuch Jesu nach seiner Auferstehung nicht bei den Jüngern war, hat ja seine Zweifel geäußert. Und er hat sie sogar noch in Gegenwart Jesu geäußert. Und er hatte vorher gesagt, ich glaube das nur, wenn ich meine Hand in seine Wunde an der Seite legen darf, wenn ich das alles sozusagen fühlen darf. Und Jesus ist darauf eingegangen. Er hat sich nicht negativ über diesen Thomas geäußert. Bei uns hat der Thomas durch den Zusatz Thomas, der Zweifler, eigentlich so einen negativen Touch bekommen. Ist er aber gar nicht. Der Zweifel gehört zum Glauben dazu. Nur, der Zweifel ist sozusagen eine Zwischenstation. Und Jesus wollte, und das hat er ihm auch, dem Thomas auch deutlich gemacht, erreichen, dass er sich positiv entscheidet, dass er zum Glauben, zum positiven Glauben und Verständnis kommt und nicht im Unglauben endet. Der Zweifel ist noch nicht Unglaube. Und wenn vom Ungläubigen Thomas die Rede ist, denke ich, ist das falsch. Er ist in einer Zweifelssituation, hat sich positiv entschieden. Und das wünscht uns Gott ja, dass wir, wenn wir sein Wort hören und wenn wir Zweifel haben, dass wir sie auch äußern dürfen und dass er darauf eingeht. Natürlich gibt es viele Gründe, weshalb es Zweifel geben kann, was mit dem Glauben zusammenhängt. Ich weiß nicht, Sie werden sie auch alle kennen, was die Bibel einem zum Beispiel zumutet, gegen alle Regeln der Natur. Soll man glauben, dass ein Kind einfach so entsteht, nicht durch einen Zeugungsakt von Mann und Frau? Dass ein Toter wieder lebendig wird, das soll man glauben, obwohl das normalerweise nicht passiert. Wenn er mal tot ist, ist er tot. Und ich erinnere mich daran, dass ich in einem Gespräch mit einem unserer Pfarrer vor Ort, vor vielen Jahren, das auch von diesem Pfarrer bezeugt bekam. Er kleidete das in freundliche Worte und sagte, Herr Scholze, Sie sind doch ein vernünftiger Mensch. Sie haben doch Verstand. Das fand ich nett, dass er das sagte. Und Sie glauben das, was da steht? Da sage ich zu ihm, Herr Sohnsohn, Sie machen Gott eigentlich klein. Ich traue Gott zu, dass er das machen kann, was da berichtet wird. Dass er ein Kind entstehen lassen kann, dass er einen Menschen, der tot ist, wieder zum Leben erweckt. Ich traue ihm das zu. Mein Verstand sträubt sich, aber ich habe mich entschieden, meinen Verstand unterhalb von Gott einzuordnen. Und bei Ihnen ist es andersrum. Sie sagen, Sie glauben Gott nur, soweit Ihr Verstand reicht. Ich hoffe, dass Ihr Verstand groß genug ist. Aber das ist unser Problem, dass wir Gott nicht Gott sein lassen mit seinen Möglichkeiten. Dass wir denken, wir Menschen hätten alles begriffen und hätten alles fest in der Hand. Und der Glaube ist ein Produkt unseres Verstandes und unserer Überlegungen. Ist er nicht. Unser Glaube ist ein Geschenk, was Gott uns macht. Der Glaube entsteht, wie die Schrift sagt, durch das verkündete Wort. Gegen alle Bedenken, gegen alle Zweifel entsteht der Glaube. Und es ist nicht in erster Linie unsere Leistung. Natürlich werden wir einbezogen. Gott macht nichts gegen uns. Er wirbt um unser Vertrauen und wirbt darum, dass wir Ja sagen zu seinem Angebot, dass wir es mit fröhlichem Herzen annehmen, was er uns schenken will, und dass wir erkennen, dass wir zu dieser Situation glauben, geschenkt zu bekommen, eigentlich nichts machen müssen, außer es voller Freude anzunehmen, was uns geschenkt wird. Und das ist das weitere Problem bei uns Erwachsenen. Wir haben Probleme, Schenkungen anzunehmen. Kinder sind einfacher diesbezüglich. Ich habe kein kleines Kind erlebt, das etwas, was man ihm schenken wollte, an Süßigkeiten oder so, abgelehnt hat oder Fragen gestellt hat. Wie kann sich der das leisten, mir sowas zu schenken oder so, alberne Sachen. Darauf kommen Kinder nicht. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass die Kinder einfach offen sind für das, was ihnen von Menschen, die sie lieb haben, zugewandt wird. Und das sollen wir übertragen eigentlich auch auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sollen uns als seine Kinder fühlen, die beschenkt werden sollen und keine Bedenken haben. Und ich verstehe das Wort der Bibel, wenn ihr nicht werdet wie Kinder, dann werdet ihr nicht das Reich Gottes erben oder in das Reich Gottes kommen. Wir denken viel zu kompliziert oft. Es ist aber nichts Kompliziertes. Beim Glauben geht es um ganz einfache Dinge. Gott ist da, Gott beschenkt uns mit seinen Möglichkeiten und wir dürfen dazu Ja sagen, weil uns eigentlich nur Gutes widerfährt. Simon hat Ja dazu gesagt. Er wollte seine Zweifel äußern, hat er auch gemacht, aber hat dann gesagt, dass er sich auf das Wagnis einlassen will, dass er diesem Jesus vertraut, dass wenn er sagt, fahr wieder raus, dass das für ihn keine Nachteile hat. Und so erfährt der Simon Petrus, der später Petrus heißt, so erfährt er, dass er überreich beschenkt wird. Er erfährt, dass gegen alle Wahrscheinlichkeit am Tage zu fischen, mit Erfolg zu fischen, ein großer Fang eingebracht werden kann. Natürlich ist es eigentlich kein Wunder in dem Sinne, denn ein fischreicher See, in dem man Netze auswirft, dass da Fische reinschwimmen, ist an sich ja keine anormale Situation. Aber dass es zu diesem Zeitpunkt geschieht, trotz aller negativen Erfahrungen, die die Fischer gemacht haben in der vorangegangenen Nacht, ist es ein Wunder für mich. Und so passieren Dinge im Leben, die wir alle vielleicht, wenn man einzeln die Ereignisse abklopft, für normal hält oder normal halten kann. Aber dass sie sich just zu diesem Zeitpunkt ereignen, an dieser Stelle, mit der man nicht gerechnet hat, dann ist das für mich ein Wunder. So ist für mich die Wiedervereinigung zum Beispiel ein Wunder. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Politiker ihre Meinung ändern oder zu neuen Erkenntnissen kommen. Das ist vielleicht schon in sich ein Wunder, aber okay. Dass man eine solche Situation, wie wir sie gehabt haben, auf diese Weise beendet, dass unsere Zweistaatlichkeit zu einer verschmilzt und wir wieder ein Land sein dürfen, das ist für mich an dieser Stelle ein Wunder, weil kein Mensch, vernünftiger Mensch, damit gerechnet hat, dass das jetzt gerade da passiert. Und als ich abends auf dem Sofa saß und den Fernseher anmachte und sah, dass die Leute da in Massen in Berlin über die Grenze gingen, da habe ich gedacht, was ist denn hier bloß? Bist du in einem Fantasiefilm oder ist das jetzt wirklich so? Und dann ist mir klar geworden, dass das tatsächlich geschieht. Und dann war die erste Reaktion, lieber Gott, ich danke dir dafür. Ich danke dir von Herzen dafür, dass ich das noch erleben darf. dass ich, der seine Geschwister zum Teil in der DDR wohnen hat und nur mit Schwierigkeiten immerhin und mit viel Geldaufwand hinfahren konnte, um sie zu sehen, dass ich das erleben darf, dass wir wieder ein einzelnes Land sind. Das ist für mich ein Wunder. Dieses Ergebnis für den Fischer Simon löste für ihn persönlich ein zweites Wunder aus. Die Bibel berichtet ja, dass er seine Situation vor Gott erkennt. Dass er erkennt, dass er ein sündiger Mensch ist. Das ist ja auch nicht so die Regel. Wenn Sie sich die Mühe machen, in Ihrer Bekanntschaft mal so zu fragen, ja gut, dann kommt vielleicht die Reaktion, wir sind alle kleine Sünderlein und so weiter, so eine Reden. Aber dass jemand mit Ernst sagt, mein Verhältnis zu Gott ist nicht in Ordnung, das muss in Ordnung gebracht werden, das finde ich ist ein Wunder, wenn man das erleben darf. Und ich habe es mehrfach erlebt, dass Menschen zu dieser Erkenntnis kommen, und nicht zuletzt ich selber. Das liegt jetzt ziemlich lange zurück. Ja, ich würde sagen, gut 70 Jahre, mehr, 75 Jahre, aber egal. Auf diesem, ich kann den Simon Petrus verstehen, dass er durch die äußeren Ereignisse bewegt worden ist, über sein Verhältnis zu Gott nachzudenken. Das liegt ja nicht unbedingt auf der Hand. Er könnte sagen, ach, was sind wir tolle Fischer, wir haben was Tolles zu Wege gebracht. Staunt mal alle mit uns, dass wir einen solchen Fang haben durften. Nein, er fällt vor Jesus auf die Knie und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Du gehörst in eine Region, wo Sünde keinen Platz hat. Und ich bin jetzt an der Stelle, dass ich da eigentlich, dass wir nicht kompatibel sind, was unsere Standorte angeht. Ich habe bei dir eigentlich mit dem Leben, wie ich es gelebt habe, so nichts zu suchen. Und Petrus erfährt, dass Jesus ihm sozusagen eine ganz neue Lebenschance einräumt. Nicht als Fischer, also jedenfalls nicht, was die normalen Fischer tun, sondern um Menschen für Gott zu gewinnen. Und ich denke, das ist wundervoll, dass Gott uns Menschen gebraucht, um anderen Menschen zu signalisieren, ich bin auch für die anderen Menschen da. Ich bin gekommen, durch die Geburt meines Sohnes wurde ich einer von euch. Ich wollte euch nahe sein und wollte euch sozusagen in das eigentlich, in euer eigentliches Zuhause einladen. Ich bin gekommen, um all das, was trennt zwischen uns, trennend ist, wegzunehmen. Ich will mit euch ein neues Kapitel des Lebens sozusagen aufschlagen. Und da sollt ihr eine wichtige Rolle spielen. Ihr sollt für mich handeln, in meinem Auftrag Menschen für mich gewinnen. Und das finde ich ist großartig, dass wir dieses Geschenk von Gott bekommen, jeder von uns. Dazu muss man jetzt nicht predigen, dazu muss man jetzt nicht besondere musikalische Kenntnisse haben. Einfach als ein Mensch dem anderen signalisieren, du bist von Gott geliebt, du bist von Gott erwählt, er will dich, weil er jeden Menschen will, natürlich nicht gegen seinen Willen, aber grundsätzlich ist er für alle Menschen da. Und deswegen ist es auch falsch, wenn du der Meinung bist, dich betrifft das nicht. Doch, dich betrifft es zuallererst, jetzt an dieser Stelle. Denn ich erfahre von Gott für mein Leben, dass es keine Unzeit gibt, sondern dass immer Zeit ist, eine Lebensänderung vorzunehmen. Und dazu will Gott ja ermutigen, dass wir die Menschen dazu einladen. Und ich wünsche uns, dass wir Glauben so verstehen, dass es für uns zuallererst ein Geschenk ist, das uns eine ganz neue Perspektive eröffnet in Bezug auf unser Leben mit Gott. Ich wünsche uns, dass uns das gelingt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.